Beziehungsperspektive.
Der Podcast
mit Judika
und Eilert.
Rund um Beziehung,
Partnerschaft
und Sexualität. Ja, heute kommen wir wieder zusammen für eine Tischgesprächfolge.
Ja, moin moin.
Genau.
Ja, 2007 bis 2009, die Jahre hatten wir beim letzten Mal, das ist schon ein bisschen her, und wir haben gestern nochmal die Folge reingehört, um uns mal wieder zu orientieren, wie es war. Und wir wollten jetzt heute weitermachen mit dem Jahr 2009 und mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Ich glaube, dass wir die Folge mit dem einen Jahr vollkriegen.
Also das war eigentlich das Jahr, in dem sich so partnerschaftlich eigentlich alles so ein bisschen zuspitzte, ne? Also alles, was vorher sich schon so angestaut hatte, was sich so entwickelt hatte, das nahm dann echt Fahrt auf in dem Jahr.
Na, was heißt nahm Fahrt auf? Zuspitzte, also ich finde, es hat sich bis zu dem Jahr zugespitzt, und na, wir haben halt da dann die Paartherapie angefangen. Also ich würde es als Beginn eines Wendepunktes bezeichnen.
Ich glaube, ich hatte auch letztes Mal schon mal erzählt, dass das Jahr 2008 im Dezember da wirklich dann in unserem Haushalt irgendwie alles kaputt gegangen ist und dass da schon so ein Wendepunkt sich irgendwie abzeichnete, ne? Und das war so wie so ein äußerer Spiegel der inneren Situation. Mhm. Und also ich glaube, deswegen habe ich von Fahrt aufnehmen gesprochen, weil es anfing, ja, weil es eigentlich begann, offenbar zu werden.
Ja.
Also alles vorher war ja noch eher so im Unbewussten.
Ich merke, ich habe am Ende der letzten Folge hast du irgendwie gesagt, genau, wir haben in der letzten Folge gemerkt, okay, das war jetzt echt eine tiefe Folge, das war eine schwere Folge. Also es ging ja so richtig in unsere schwersten Jahre und in unsere schwerste Zeit rein. Und dann haben wir halt Ende 2009 mit Paartherapie angefangen, und du hattest irgendwie am Ende der Folge gesagt, und dann ging es aber, ich krieg's nur noch sinngemäß zusammen, stetig vorwärts. So. Und ich habe so innerlich ein bisschen zusammengezuckt, habe ich gemerkt, weil das so durchweg positiv und so fast so ein bisschen bilderbuchmäßig klang, und ich dachte, würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben. Ich habe es da dann einfach irgendwie, also die Folge war zu Ende und ich habe es einfach mal so stehen lassen.
Also ich kann mich, es kann sein, dass es für dich so war. Für mich ist dieses, es geht stetig voran, war eigentlich für mich so eine Bewusstwerdung. Also genauso wie ich das jetzt gesagt habe.
Ja.
Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, es zieht sich da etwas zu, was ich aber teilweise meine Erkenntnis entzieht, also
so
wo ich gar nicht so richtig klar sehe, was findet hier eigentlich statt. Ich merkte nur, so kann es nicht weitergehen. Also das ist wie ein Strick, der sich so fest um mich legt, und es wird immer enger und immer enger. Und in dem Moment, wo das Bewusstsein dazu kam, und zwar nicht erst mit der Paartherapie, sondern unter anderem auch mit den Büchern, also mit diesem Buch von David Schnarch, aber auch schon vorher, auch in der Situation, in der überhaupt erstmal mir bewusst wurde, wie es mir dabei eigentlich geht gerade, also wie ich eigentlich mit dieser Situation, die ich gar nicht einschätzen konnte, umgehe gerade. In dem Moment hatte ich schon das Gefühl, dass sich da was lockert an diesen Stricken. Und das ist vielleicht das, was ich mit Vorangehen meine.
Ja. Das ist gut, dass du nochmal sagst, weil ich habe tatsächlich ein bisschen anders aufgefasst, und sowas passiert ja Menschen immer wieder mal. Ne?
Ich verstehe das auch total gut.
Das berühmte Vier-Ohren-Modell.
Ja, ich verstehe das auch total gut, weil weil das uns auch bis immer, also doch auch bis heute, wollte ich sagen, Stotter, bis heute so geht, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt in der Verarbeitung und dass meine Möglichkeit häufig daran lag, so, ach, es muss doch am Ende eigentlich alles gut werden. Mhm. Was für dich fast schon so ein Trigger war. So, verdammt nochmal, es muss nicht immer alles gut werden. Und manches ist auch in dem, es geht auch manchmal darum, einfach zu konstatieren, dass es jetzt aber wirklich mal scheiße ist und nicht gut.
Ich glaube, das war für uns beide tatsächlich, da lag Lernpotenzial drin, ne? Mhm. Also so wie ich von dir auf die Art und Weise gelernt habe, den Fokus nicht nur auf das zu richten, was scheiße ist, und nicht nur die Schwere zu sehen. Also es war für mich total wertvoll, so auch mal das Positive in mein Weltbild reinzulassen und das Potenzial in mein Weltbild reinzulassen.
Auf jeden Fall, und das für mich war es umgekehrt ein absoluter Lernfaktor, also sozusagen dem nicht immer dem Zwang zu erliegen, dass es tatsächlich gut werden muss. Mhm. Das ist ja ein altes Muster von mir gewesen, also ein Überlebensmechanismus gewesen.
Ja.
Und da haben wir uns, glaube ich, beiden total Türen geöffnet.
Und die Erfahrung zu machen, dass ein Monster häufig eher kleiner wird, wenn man ihm ins Auge blickt, als wenn man die Augen davor verschließt, ne?
Ja, genau.
Monster sind schließlich auch nur Menschen.
Genau. Ja, ganz Liebe mitunter.
Mitunter ganz Liebe, ja. Mhm. Und manchmal halt auch welche, die sehr, sehr dunkel aussehen. Und
die dann eigentlich ganz freundlich gucken, wenn man ihnen wirklich mal ins Gesicht blickt und ihnen eben mal zugesteht, so, ah, du darfst auch mal da sein. Zum ersten Mal habe ich mal nicht Angst vor dir.
Irgendwie muss ich gerade an Drachenzähmen leicht gemacht
denken. Ja, genau.
Ja, genau.
Aber das passt insofern gut zu 2009, finde ich, weil da tatsächlich genau diese Themen, also vielleicht, ich weiß nicht, ob es da schon jetzt mit dem, es muss alles gut werden und dem Gegenteil davon, ob das schon hochplöppte oder, aber ich glaube, auch das nahm so langsam, also insofern wieder Fahrt auf, dass wir wurden zunehmend und ziemlich schnell eigentlich, muss ich sagen, offener, ne, für Themen, für das, was da vorher immer nur so um uns herum gewabert hat und aber noch nicht so richtig greifbar war.
Also woran ich mich jetzt erinnere, ist, dass ungefähr ein Dreivierteljahr, bevor wir dann tatsächlich den Arsch hochgekriegt haben und nach einer Paartherapie gesucht haben, dass wir schon mal auf dem Sofa saßen und drüber geredet haben, ob wir nicht eine Paartherapie machen wollen. Und dann beide dazu kamen, ja, wäre eine gute Idee. Und darüber dann so ins Gespräch gekommen sind, dass wir dann erstmal dachten, ach, brauchen wir vielleicht doch jetzt erstmal noch nicht.
Ja, also das ist auch irgendwie eine ganz übliche Geschichte, ne? Also das hat es ja auch sogar schon irgendwie in Therapien, die wir gegeben haben, gegeben, dass die Leute angerufen haben, Termin ausgemacht haben, kurz vorher wieder abgesagt haben, weil sie sagen, also das alleine hat schon so viel bewirkt, dass wir sind gerade so im Gespräch, dass wir jetzt erstmal wieder doch abwarten. Mhm. Ja, und
gelegentlich dann halt tatsächlich auch ein Dreivierteljahr später doch wieder angerufen haben, ne, und gesagt haben, ach, können wir jetzt dann doch mal kommen.
Ja, ja, genau. Und so haben wir das ja auch gemacht.
So haben wir das auch gemacht, ja.
Also ich glaube, bei uns war das dann auch erstmal nicht, also das hat nicht so lange gedauert, ne? Dann saßen wir, glaube ich, nämlich wieder auf dem Sofa und hatten dann die Therapeutin, glaube ich, irgendwie auch schon gefunden, ne? Hatten da tatsächlich mal im Internet geguckt.
Also bei der ersten Paartherapie, die wir gemacht haben, wir haben ja zwei gemacht, bei der ersten war ich so ein bisschen die treibende Kraft. So.
Du hattest, glaube ich, vorher auch schon geguckt und hast mir dann die Seite gezeigt.
Ich hatte dann irgendwann mal, also nachdem wir das erste Mal nur drüber gesprochen hatten und dann ein paar Monate irgendwie es dann doch nicht gemacht haben, habe ich dann irgendwann, als ich merkte, so, das hat zwar irgendwie erstmal so ein bisschen mehr Offenheit reingebracht, aber es tut sich dann doch nicht so viel. Da habe ich dann, glaube ich, selber im Internet geguckt, wen gibt's da, und habe dann eine Paartherapeutin in Charlottenburg gefunden und habe dir die Webseite gezeigt und hab, ja, stimmt, so war das. Genau.
Und dann, ich habe aber keine Ahnung mehr, wann in, also wann 2009 sind wir denn dann dahin gegangen?
Ich meine, es wäre im Herbst gewesen.
Ja, kann sein, ne?
Also ich weiß, dass wir insgesamt 6 Sitzungen hatten. Und in der 6. Sitzung, die Therapeutin sagte, ach, ihr kommt ja irgendwie ganz gut vorwärts. Ich glaube, dann könnt ihr auch weiter, alleine weitermachen. Und das, meine ich, wäre Anfang 2010 gewesen. Also irgendwie so, es war irgendwie jedenfalls über die kalte Jahreszeit.
Genau, und aber auf jeden Fall war das, also erstmal, wenn wir noch da bleiben, bevor wir schon wieder aufgehört haben. Also ich glaube, das kam zum richtigen Zeitpunkt. Das war, glaube ich, ganz gut, dass es 2009 kam, dass wir da hingegangen sind. Denn sie hat uns, glaube ich, einfach für erste wichtige Punkte wirklich echt die Augen geöffnet, ne? Und hat so den Druck, also für mich zum Beispiel, den Druck so rausgenommen. Das war hilfreich für mich, weil ich ja vorher, also ich hatte ja das Gefühl, da sind lauter Stricke um mich rumgebunden und es zieht und zieht und zieht und es ist ein unglaublicher Druck auf mir, der mich jetzt eigentlich so komplett ändern zu sollen, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass ich eigentlich so, wie ich bin, gar nicht tragbar bin. Das war ja mein Ausgangspunkt.
Das war dein Ausgangspunkt. Ich überlege gerade so, ich glaube, schon vor der Paartherapie angefangen, David Schnarch zu lesen, Die Psychologie sexueller Leidenschaft. Finde ich nach wie vor ein grandioses Buch. Nicht leicht zu lesen, aber einfach für mich war es damals vor allem ein Türöffner, in meine Eigenständigkeit zu kommen. Also aus meiner emotionalen Abhängigkeit dir gegenüber. Also so eine Idee davon zu bekommen, dass es möglich ist, nicht drunter zu leiden. Also ich habe mich ja nicht so falsch gefühlt. So, das, da gab's ja diese tragische Einigkeit, dass du das Problem bist.
Genau, ich habe das ja übernommen.
Ja.
Das Falschsein.
Das Falschsein, ja, wobei es halt bei dir dann auch tatsächlich ein biografisches Thema war, ne?
Ja,
sich
klar.
Nicht falsch fühlen. Ich überlege gerade, was auf meiner Seite das biografische Thema war. Aber auf jeden Fall, ich bleib trotzdem mal kurz. Ich hatte war dabei, den Schnarch zu lesen. Das war so mitten, hatte das angefangen. Dann haben wir mit der Paartherapie angefangen. Damals war es mir total wichtig, bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin den Eindruck zu vermitteln, dass ich ja eigentlich schon einen Plan habe, dass ich ja eigentlich Bescheid weiß, dass ich eigentlich ja reif bin. Also irgendwie, da kommen wir meinem biografischen Thema schon recht nah. Ja, im Grunde genommen fast das Gleiche in Grün, nur in der Abwehr dessen und bei dir eher so im sich dem Hingeben dessen. Spannend, wird mir jetzt gerade erst bewusst.
Ja, finde ich auch spannend.
So.
Ja, stimmt. Das sind so die so ein bisschen zwei Medaillenseiten, ne?
Ja.
Die da.
Und dann kamen wir in die Paartherapie und ich habe in der ersten Stunde, also ich war ja tatsächlich, oder wir hatten uns ja in mittlerweile im Laufe der 20 Jahre in ein Stadium gebracht, in dem so allmählich die Verachtung anfing. So, und ich glaube, das war durchaus wechselseitig. Also du hast meine emotionale Abhängigkeit gespürt und da war eine Verachtung, die dann in der Paartherapie offenbar wurde. Und ich habe irgendwie die vielen Punkte gesehen, wo du alles Mögliche nicht auf die Reihe kriegst und wo ich irgendwie dann aber wiederum halt Persönliches mit verknüpft habe. Und hab dann aber halt die Verachtung daran festgemacht. Und was ich da aufs Tablett gebracht habe, war ja das Thema mit dem Brot. Ich bin den ganzen Tag unterwegs mit meinem Klavierbaurucksack und sorgt dafür, dass Geld ins Haus kommt und so weiter und so fort. Und dann komme ich nach Hause und du hast nicht mal Brot gekauft. Und eigentlich müsste das doch selbstverständlich sein. So war meine Rede damals irgendwie. Und also da waren natürlich auch Themen dran geknüpft von mich nicht wertgeschätzt fühlen und einfach so hingenommen werden. Und Stichwort, ich habe mich gefühlt wie eine Stehlampe, die gute, solange sie funktioniert, aber man muss dir nicht weiter Beachtung schenken. Und dann muss man auch noch selber Brot kaufen. kriegst du auch nicht auf die Reihe. Und dabei müsste das auch selbstverständlich sein. Und das erinnere ich mich gut daran, dass die Therapeutin sagte, warum ist das selbstverständlich?
Mhm. Und ich, ja, da hat es bei dir so Klick gemacht irgendwie, ne?
Ja, ich war erstmal platt und perplex und dachte, okay. Also ich glaube tatsächlich, dass es für mich hilfreich war, dass ich schon dabei war, den Schnarch zu lesen und erst, also einen ersten Gedanken davon zu bekommen, dass es möglich sein könnte, emotional unabhängiger zu werden oder emotional eigenständiger. Ich weiß gar nicht, wie ich die Therapie verkraftet hätte, wenn ich da nicht schon selber aktiven Fuß in der Tür gehabt hätte.
Ja, es wäre nicht einfach gewesen, wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Also bist du fertig? Dann würde ich jetzt noch mal kurz auch noch mal bei dem Schnarch ansetzen, was es so mit mir gemacht hat.
Ich habe noch eine Erinnerung zur Therapie, aber das merke ich mir.
Gut. Also noch mal kurz zu dem David Schnarch. Du hattest ja angefangen, das Buch zu lesen und hast mir das dann auch geschenkt. Hast also noch mal ein neues Buch gekauft, mir geschenkt. Und das fand ich auch total gut und habe dann da auch begeistert drin gelesen. Und erst war das für mich tatsächlich ungeheuer erleichternd, diese Stelle, wo er beschreibt, dass es nicht wirklich so den problematischen Menschen in einer Beziehung gibt. Und das ist aber natürlich dieses Phänomen, dass einer sich völlig falsch fühlt, meistens sogar gibt, dass irgendeiner von beiden derjenige ist, der sagt irgendwie, es läuft hier nicht, geht nicht und es liegt an dem anderen und der fühlt sich eben völlig falsch und völlig, also nicht nur in der Beziehung, sondern auch in der Sexualität falsch und hat das Gefühl, es ist alles, er ist eigentlich als einziger Schuld an dieser ganzen Misere, so. Und ich war total erleichtert zu spüren, er kann das mit einem Satz eigentlich revidieren und kann sagen, es gibt da gar keine Schuld. Mhm. Natürlich war das aber in mir so eingebrannt, dass ich das jetzt auch nicht einfach nur durch so einen Satz hätte irgendwie wegfließen lassen können, sondern das war natürlich immer noch da in mir. Es war natürlich noch sehr aktiv, auch an jeder Stelle aktiv. Und dann gab es aber auch immer wieder so Triggersätze in dem Schnarchbuch, die dann aber immer wieder auch genau an dieser Stelle ansetzten. Also ich dachte, okay, ich habe es gewusst, das ist doch meine Schuld. Ich bin doch irgendwie. Also am Ende, ja, kann er irgendwie erzählen, was er will. Am Ende bin ich ja doch die Doofe, so ungefähr, ne? Also immer wieder. Also das ist ja leider so, wenn du willst, dass etwas irgendwie, dass dein Bild bestehen bleibt, auch unbewusst, dann hörst du das in allen möglichen Sätzen oder liest es in allen möglichen Sätzen, die vielleicht sogar das Gegenteil meinen.
Ja.
Und so ähnlich ist es bei mir dann auch gewesen, dass sich das immer mehr zugezogen hat. So und gerade in puncto Sexualität, das war eben so ein ganz... Also darüber habe ich ja letztes Mal so ein bisschen auch gesprochen, wo mein Selbstbild ganz stark in die Richtung ging, dass ich mich einfach schlecht und falsch und sonst wie fühlte. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr bestätigt. Mhm. Also gerade so mit dem Ende, dann geht es dann, also Er versucht irgendwie ganz tief da zu gehen. Er versucht irgendwie sozusagen alle möglichen Bereiche der Sexualität auszuloten und da noch irgendwas zu finden und da noch irgendwas zu finden. Und ich hatte irgendwann das Gefühl so, boah, ich kann nicht mehr. Es ist nur noch Trigger für mich. Mhm. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, das irgendwie von außen zu sehen. Ich sehe immer nur noch, okay, das erreichst du eh nicht. So irgendwelche Fälle wurden dann beschrieben, wie die dann erstmal da auch total verhakt waren. Und dann hatten sich die Verhakungen gelöst. Und auf einmal lief die Sexualität und auf einmal floss alles. Und auf einmal kam Bewegung in die Sache. Und sie entdeckte ihre Liebe zu Sexualität und hat sich dann auf einmal ganz doll mit dem Thema beschäftigt. Und blablabla. Und bei mir kam immer nur an, so toll. Das ist aber bei mir nicht so. Bei mir läuft es immer wieder auf das Gleiche hinaus. Ich habe immer das Gefühl, in einem Rad zu drehen und es kommt immer wieder an die gleiche Stelle und immer wieder die gleiche Soße. Mhm. Irgendwann hat es mich so frustriert.
Das war ja auch echt hartnäckig, ne? So, und natürlich auch hartnäckig, also so wie du es gerade beschreibst, so hast du das Problem ja tatsächlich auch komplett zu dir genommen, ne? So.
Das war meine Vorangehensweise.
Ja. Und andersrum, ich wollte ja Sexualität, ich hatte ja Lust auf Sexualität, also konnte das Problem ja nicht bei mir liegen. Ne? So, und auch da, das war auch so ein Zahn, den uns die Therapeutin in der ersten Paartherapie gezogen hat. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Idee von der Tiefe hat, die das am Ende hatte. Aber dass auch das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man natürlich Lust hat. Dass es auch keine Selbstverständlichkeit hat, ich weiß gar nicht, ob mir das damals so klar war, aber ich spreche es jetzt einfach heute mal so aus, dass es auch keine Selbstverständlichkeit hat, dass wenn ich viel Lust auf Sex habe, dass dann alles in Ordnung ist, sondern dass möglicherweise ganz doll viel Lust auf Sexualität zu haben, möglicherweise auch Symptom für ein Problem sein könnte. Dafür sind einfach so ein paar Türen den Spalt weit aufgegangen.
Genau, das war so, richtig gut.
Kurzum, eigentlich war es ursprünglich gar nicht mal ein Plan gewesen, aber und ich fand es in gewisser Weise auch ein bisschen scheiße, dass ich das Gefühl hatte, okay, dich entlastet die Therapie jetzt erstmal ein bisschen und auf einmal habe ich die ganzen schwarzen Beta bei mir so ein bisschen gefühlt. Also jetzt heute als selber als Therapeut weiß ich, wie wichtig das ist, aus der Selbstverurteilung rauszukommen. So, und unterstütze ja meine / unsere Klienten da sehr aktiv dabei oder so gut es geht dabei, aus der Selbstverurteilung rauszukommen und sich selber mit dem eigenen Handeln einordnen und würdigen zu können. Ne? Aber damals, ich glaube, ich konnte es tatsächlich auch noch nehmen und das ist dann eben mal zu die andere Seite. Ich wollte ja was verändern. Meine Motivation, irgendwie in irgendeine Richtung weiterzukommen, war tatsächlich relativ groß und ich glaube, darum konnte ich es vielleicht sogar nehmen und sagen, okay, vielleicht liegen zumindest Teile des Problems auch bei mir und dann interessiert mich das aber auch, dass rausfinden zu wollen.
Also das fand ich auch immer total bewundernswert. Mhm. Also Gott sei Dank ist es ja eigentlich bei mir auch so gewesen, dass ich da schon das auch wissen wollte, auch bei mir. Und ich habe das dir aber hoch anerkannt und hoch angerechnet, dass du das auch wolltest. Und das ist ja immer, also ich war immer überrascht, wie schnell das ging. Also wie schnell du dann auch wirklich grundlegende Erkenntnisse hattest, die dann auch echt lebensverändernd waren.
Ja, es war tatsächlich so, wenn ich irgendwie mal irgendwie den Fuß irgendwo in der Tür hatte, dann habe ich mich da auch reingebissen. Also dann wollte ich es einfach auch wissen.
Ja, da warst du schon wie so ein Hund, der dann nicht mehr loslässt.
Ja, stimmt.
Ja, aber das war total gut. Aber wo du das gerade sagst, du hattest ja eben davon gesprochen, dass es dann eben auch so Verachtungsmomente eigentlich auf beiden Seiten gab, ne, für uns. Und das erinnere ich mich auch, dass es da so eine Situation gab, wo ich weiß gar nicht, was sie mich ursprünglich gefragt hat, diese Therapeutin. Auf jeden Fall kam dann bei mir rausgeplöppt. Ja, das ist manchmal so, wie ich bin irgendwie wie die Päpstin oder jedenfalls so wie so eine Königin oder ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Und du kämst mir dann wie so ein kleiner Hund vor, der dann da vor mir sitzt und hechelt und sagt, oh, bitte, 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 ich will doch nur. Und ich glaube, das hatte ich erstmal total getroffen,
Ja,
auch
hat es.
dieses Bild. Und bei mir war das, also das erinnere ich, habe ich eben gerade mir so gedacht nochmal, ich war erstmal entsetzt über mich selber, dass dieses Bild da plötzlich kam, weil es eigentlich nicht meinem Weltbild entspricht, so mich einfach so drüber zu setzen. Aber natürlich war das sozusagen, also es sprang da auch ein bisschen an, diese unterdrückte Wut, die ich, das habe ich an mir, ach, um Gottes Willen. Also Wut durfte ja gar nicht sein. Und ich glaube, es ist dem entsprungen, aber also das hat diese Therapeutin irgendwie geschafft, da was in mir wachzurufen, was ich feinsäuberlich unterdrückt habe normalerweise. Und das war, glaube ich, noch nicht mal Verachtung, sondern es war tatsächlich irgendwie eine Art Wut eigentlich auf meine Hilflosigkeit. Also es war noch nicht mal auf dich gerichtet, sondern eigentlich war es eher so, ich komme hier aus diesem Hamsterrad der eigenen Hilflosigkeit eigentlich gar nicht raus. Also, was mich daran erleichtert hat, dieses Bild dann endlich auszusprechen, war eigentlich eher, dass ich eigentlich dachte, oh, ich will das gar nicht. Also so wie es dir häufig auch gegangen ist, wenn du gesagt hast, boah, du gibst mir hier eine Macht, die ich überhaupt nicht habe und die will ich vor allem auch überhaupt nicht haben. Und so ähnlich war das, glaube ich, in dem Moment auch, dass ich das Gefühl hatte, boah, eigentlich werde ich damit irgendwie, also fühle ich mich damit auf so einen Thron gesetzt und bin dann gezwungen schon fast, dich so zu behandeln, wie so ein Hund. Also was natürlich nicht deinem Verhalten entspricht, aber das war so ein Gefühl in dem Moment.
Ja, ich hatte gerade kurz den Faden verloren, aber ich erinnere mich, also ich habe ihn jetzt wieder, ich erinnere mich, dass wir irgendwann dann ein, zwei Jahre später irgendwie die Erkenntnis hatten, dass Verachtung, also seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber Verachtung zu empfinden, seine Wurzel eigentlich immer in der Selbstverachtung hat. Da musste ich gerade dran denken, würde.
Ja, das passt gut dazu.
Ja.
Das war ja auch genau das.
Also das lohnt sich tatsächlich, da genau hinzugucken. Das ist übrigens tatsächlich ein Punkt, da könnten wir tatsächlich auch nochmal eine Themenfolge zu machen, zum Thema Verachtung, weil ich das immer wieder mal in Interviews von Kollegen höre oder lese, dass dann gesagt wird, ja, man kann ganz viel retten, aber wenn Verachtung da ist, dann gibt es einfach keine Chance mehr.
Echt?
Hast du das noch nie gelesen oder gehört?
Nee, irgendwie, dass das dann keine Chance mehr gibt.
Ja,
Das finde ich jetzt gerade
also weil so
hart.
manchmal die Frage kommt, bis zu welchem Punkt kann man eigentlich noch was retten? So, gibt es einen zu spät, dass Paare zu spät kommen in Therapie? Und da heißt es dann oft, na, solange noch keine Verachtung da ist, kann man noch was machen.
Also dann müsste man eigentlich, jetzt mal ganz realistischerweise, müsste man irgendwie 2 Drittel der Leute, die kommen, wieder nach Hause schicken.
Da bist du jetzt aber knallhart.
Ja, ich bin da knallhart, aber das ist meine Erfahrung. Und eingeschlossen uns.
Ja.
Also da hätten wir dann auch sagen müssen, so, okay,
Ja.
das Kind ist in den Brunnen gefallen, also zu spät.
Ja, das ist auch immer so der Punkt, wo ich denke, so, okay, was machst du denn jetzt damit? Also wenn du dich dann trennst und sagst, okay, ich suche mir den nächsten Partner, was machst du denn dann mit diesem Verachtungspaket. Und das wird mir gerade jetzt nochmal, wo ich das so sage, nochmal relevanter vor dem Hintergrund unserer Erkenntnis, dass den anderen zu verachten seine Wurzel eigentlich immer in der Selbstverachtung hat. Das heißt, es gibt irgendwas, und das ist natürlich echt schmerzhaft, da hinzugucken. Aber das nimmst du ja in die nächste Partnerschaft mit, dein Paket an Selbstverachtung, wenn du es dir nicht anguckst.
Natürlich.
Das ist.
Ja, aber das ist eine gute Idee mit der Folge, da nochmal genauer reinzugucken. Also da gibt es echt viele Themen, die wichtig da sind. Notieren wir uns. Machen wir später.
Holla die Waldfee. Ja. Aber lass uns mal zum Jahr 2009 zurückkommen. Es gibt nämlich noch, eine Erinnerung hatte ich an die Paartherapie und an unsere erste Paartherapie, dass sie uns ein Seil in die Hand gab und sagte, also dir das eine Ende, mir das andere Ende. So ein ganz langes Seil war das. Und er meinte, probiert mal mit dem Seil rum, das kann ja auf Spannung gehalten werden, das kann durchhängen, das kann auch auf dem Boden liegen. Während ihr das an den beiden Enden haltet, haltet es doch mal so, wie sich eure Beziehung gerade anfühlt. Und das war...
Also, ich spüre da gerade rein und habe so einige Empfindungen.
Erzähl mal.
Also ich erinnere mich, dass ich zu dem Zeitpunkt ja tatsächlich noch eher in der Selbstverurteilung war, dass ich ja eher irgendwie immer so am Gucken war, also wie ist es jetzt hier eigentlich gemeint und richtig und wie ist auch die Aufgabe gemeint und sehr dahin geguckt habe, gar nicht mehr gespürt habe, sondern geguckt habe. Und dass ich eigentlich, also wenn ich so heute drüber nachdenke oder reinspüre, gar nicht so das Gefühl habe, dass ich so richtig tief einfach nur in mich gespürt habe, so wie ist es gerade für mich. Mhm. Also insofern, die Aufgabe ist eigentlich wunderbar. Es ist eigentlich eine schöne Nachspürübung. Aber ich war tatsächlich noch gar nicht so weit. Und das wird mir jetzt irgendwie so ganz demütig bewusst. Ich weiß noch, dass es irgendwie darum ging, dieses Seil dann mal auf Spannung zu ziehen, und ich habe das nicht hingekriegt. Also irgendwann merkte ich, wie so eine Wut plötzlich durch dieses Seil so durchklettert, die von dir kam. So, wo du denkst, so mal irgendwie so einen Impuls hattest zu ziehen. Der war damals noch nicht so stark, weil du auch irgendwie so eine Sperre hattest, mehr weh zu tun.
Ja.
Und ich irgendwie nur damit beschäftigt war, auch noch schon wieder eigentlich, es ihr recht zu machen. Also es wird mir so gerade noch mal so bewusst.
So ein Ekelgefühl.
Ja, und das verstehe ich auch. Und das andererseits, also ist es... Ja, ist es da von mir selber und gleichzeitig kommt auch ein bisschen auch wieder nur von mir selber so ein Ekelgefühl, weil ich so aus heutiger Perspektive einfach, so wie ich heute drauf bin, einfach echt auf deine Wut auch reagiert hätte. Auch so mit dem Gefühl so, Punkt, Stopp, lass es hier nicht an mir aus, auch wenn du gerade wütend über die Beziehung bist. So, das war absolut nicht möglich, ne? Das war absolut nicht möglich.
Ja.
Und von daher, also das war super spannend. Und gleichzeitig war es einfach nur sozusagen wie so eine Diagnose, oder wie, also Diagnose klingt zu medizinisch, aber also so ein Ist-Zustand, ne? So dieses, was will jeder von uns eigentlich, wo steht jeder von uns, und du irgendwie mit deiner Wut irgendwie völlig alleine gelassen, ich irgendwie dann noch zwei Schritte zurückgegangen, um ja nicht irgendwie Angriffsfläche zu bieten, und das war der Zustand. Das ist echt schmerzlich immer bewusster geworden. Und insofern hat mir dann die Therapie aber wirklich auch gut getan, als dass sie mich echt bestärkt hat, Und da war dann eben so dieses, so wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich dann tatsächlich diese verachtende Position einnehme, was für dich in dem Moment total kacke war, das verstehe ich auch. Aber für mich tatsächlich meine Erleichterung, rauszukommen aus dieser Selbst, also aus diesem devoten Zustand, in dem ich vorher war, mhm. ne? oder in dem ich dann noch währenddessen noch war, aber nicht mehr, also einfach mal rausgekommen da bin.
Ja, ja. Ich überlege jetzt gerade nochmal, wie sich das Seil für mich angefühlt hatte. Ich kann mich jetzt, konnte mich jetzt gerade gar nicht mehr daran erinnern, dass wir nicht nur eine Position damit finden sollten, sondern dass wir damit dann auch noch probieren sollten, auf Spannung ziehen und so weiter. Hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ich habe noch in Erinnerung, also deinen Anblick in Erinnerung, wie ich dich das Seil halten sah und wie ich und mein Körpergefühl. Ich habe irgendwie das Seil so ziemlich hoch gehalten. So, es hatte dann zu dir auch ein Gefälle, was natürlich auch durch die Körpergröße bedingt war. Aber sich halt einfach dann auch nochmal dadurch verstärkte, dass, glaube ich, darin zum Ausdruck kam, okay, ich muss hier ganz viel halten und ganz viel tragen. Was ja auch so ein bisschen zu deiner Selbstbezichtigung und Selbstverurteilung kam. Und zu meiner Beißhemmung zu, halt wirklich zu sagen, hey, das finde ich scheiße, weil ich dir auch nicht wehtun wollte und so. Also musste ich sozusagen halt das auch noch mittragen, gefühlt. Und also ich weiß, dass ich irgendwie das alles so ziemlich hochgehalten habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ich muss es auf Spannung halten, sonst gehen wir beide flöten. Ich spüre, wie sich so meine Schultern so ein bisschen hochziehen und ich weiß, dass ich so das Gefühl hatte, wenn ich das Seil nicht halte, falle ich nach hinten, weil ich halt einfach so dran ziehen muss, um uns beide aufrecht zu halten. Aber mir ist noch was anderes eingefallen, was nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar mit der Therapie zusammenhängt. Und ich weiß nicht, ob das kurz vor der Therapie war oder kurz nachdem wir mit der Therapie angefangen haben. Aber es war an einem Abend, wo du unterwegs warst. Ich war zu Hause bei den Kindern geblieben, habe sie ins Bett gebracht und hatte mir vorgenommen, okay, wenn wir jetzt in die Therapie gehen oder in der Therapie sind und hier alles auf den Tisch packen, dann will ich auch nichts zurückhalten. Und dann wusste ich, dass es jetzt an der Zeit ist, dir was zu sagen, was ich irgendwie wohl behütet irgendwo weggesperrt hatte und mir immer gesagt hatte, es hat für unsere Partnerschaft keine Relevanz. Und ich weiß, dass ich darauf gewartet habe, dass du wiederkommst und hier wie so ein Tiger im Käfig irgendwie hin und her gegangen bin, weil ich echt Schiss hatte, darüber zu sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn und dir dann halt eröffnet habe, dass ich innerhalb der, Stand damals 2009, innerhalb der letzten 15 Jahre so 4-5 Mal bei Sexworkerinnen, / Prostituierten war. So. Das war einfach so aus dem Gefühl heraus, wenn wir hier jetzt schon reinen Tisch machen, dann muss das auch auf den Tisch.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Also,
sag du mal.
Ich bin gerade hängen geblieben an dem Satz, dass du gedacht hast, ach, das hat für unsere Partnerschaft keine Relevanz. Mhm. Das hat tatsächlich gerade fast ein bisschen mehr reingehauen als dann die Eröffnung, was du getan hast. Das hat mich ja überhaupt nicht so sehr tangiert und tut es bis heute tatsächlich nicht. Mhm. Aber dieses, also ich habe das in der, also in, als diesen Satz hatte ich das nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast. Auf jeden Fall hat es gerade bei mir tatsächlich, also das hat tatsächlich eher was ausgelöst, weil das, das ist so, wie ich das häufig auch tatsächlich bei Klienten kenne, aber wie das auch also wie ich das für mich immer ein bisschen schrecklich finde, so etwas dann also aus einer Partnerschaft rauszunehmen, was dann angeblich so keine Relevanz hat. Mhm. Weil Partner, also so, das ist ja dann sozusagen eigentlich, hat ja mit meinem Leben zu tun höchstens, ne? So ist ja dann die Idee. Und es hat aber ja nichts mit der Partnerschaft, schon gar nicht mit dem Partner zu tun. Mhm. Also es muss den ja auch nicht tangieren. Und da habe ich gerade gemerkt, so okay, das bricht noch mal, also das beschreibt noch mal ganze andere Welten.
Ja, ja. Es war allerdings etwas anders gemeint. Also es war, oder vielleicht war es doch so gemeint. Also ich sag mal, warum? Ich habe ja keine Affäre gehabt. Ich habe ja nicht irgendwie eine Liebschaft mit jemand anders angefangen. Oder dergleichen, das war ja, wäre ja auch gar nicht der Punkt gewesen. Also das hatten wir ja ganz zu Anfang unserer Beziehung, 1990, irgendwann mal, dass ich mich in einen weiblichen Mitlehrling verliebt hatte, den ich aus der Berufsschule kannte. So. Und daher mit ihr drüber gesprochen habe und sich das dann irgendwie auch aufgelöst hat, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt bestimmte Aspekte an diesen Menschen, die ich eigentlich selber gerne hätte.
Mhm. Ja, nee, klar.
So, dass darüber so eine Anziehung kam. Ne? So, also ich glaube, das wäre mir wahrscheinlich sogar leichter gefallen, dir das relativ unmittelbar zu sagen, wenn es eine Relevanz für die Partnerschaft gehabt hätte. So, und das ist ein schmaler Grat. Das ist total spannend. Ja. Und das hatte insofern keine Relevanz für die Partnerschaft, als es halt Begegnungen mit Dienstleistern waren. So, also es war sozusagen glasklar getrennt, dass da ist nichts Emotionales. Das ist halt wirklich einfach. Und natürlich hatte es trotzdem eine Relevanz auf einer anderen Ebene, weil es meine hilflose Antwort auf auf ein Bedürfnis in mir war, was total im Mangel lag, nämlich halt das der sexuellen Begegnung. Und an der Stelle hat es natürlich eine Relevanz gehabt. So, und wahrscheinlich denke ich jetzt gerade, hat es darum auch in dem Moment eine Relevanz gekriegt. Also es war halt tatsächlich irgendwie so, dadurch, dass das so glasklare Begegnungen waren, so, ich habe jemand dafür bezahlt, dass er eine Stunde Zeit mit mir verbringt, und danach sehe ich diesen Menschen nie wieder. Also insofern hat es halt keine emotionale Relevanz in Bezug auf diesen Menschen und in Bezug auf unsere Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Ja, das ist absolut verständlich und trotzdem kann ich dir gleich noch was dazu sagen.
Ja, eine Relevanz hat es aber halt natürlich trotzdem an dem Punkt, wo es um mich geht, wo es darum ging, Wege für meine Bedürfnisse zu finden, die völlig hilflos waren und völlig fruchtlos auch, außer dass sie mir Erkenntnisse gebracht haben, nämlich genau die, dass das kein Weg ist. Weil das völlig unbefriedigende, unerfüllende Begegnungen waren, aber das erfahren zu dürfen, war wiederum wertvoll, dass der Weg irgendwo anders hergehen muss und dass der Weg in eine Richtung geht, wo es dann halt tatsächlich partnerschaftlich relevant ist, nämlich, dass ich mich halt damit zeige. Mhm. So, also das ist das, was mir jetzt gerade so dazu kommt.
Soll ich nochmal kurz?
Ja, ich mach da mal einen Punkt.
Also genau, dann können wir das auch abschließen, aber das ist mir so wichtig, was ich eigentlich damit meine, also was jetzt so dieser Satz in mir ausgelöst hat. Also ich hatte mal ein Klientenpaar, sie hatte eine Depression, es kam dann erst nach 5, 6 Sitzungen überhaupt raus, dass sie längst schon dafür auch in Therapie war und dass sie dass diese Diagnose irgendwann gefällt worden ist. Und natürlich hat sich dadurch für mich dann irgendwie ganz klar rauskristallisiert, warum eigentlich bestimmte partnerschaftliche Probleme überhaupt existieren und was das Problem daran ist. Und da war diese Depression natürlich ein ganz wichtiges Puzzleteil. Mhm. Aber als sie erzählte, dass sie eine Depression hat, wurde das begleitet mit dem Satz, naja, aber das hat ja für unsere Partnerschaft keine Bedeutung. Und er nickte und sagte, ja, genau.
Ja, krass.
Da war ich erstmal so, okay, da muss ich jetzt erstmal die Sichtweise verstehen, die die beiden jetzt hier gerade aufführen, weil es für mich einfach unmittelbar dazugehört und ganz vieles erklärt. Und
krass.
Ja, also das, also du verstehst sozusagen diese Verbindung, total, die ich jetzt gesetzt habe. Also das plöppte in dem Moment so ein bisschen auf. Also
spannend.
So.
Ja.
Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Dass natürlich es ja genau in dem Moment schon spannend wird, ne? Und dann genau auch vieles sich erklärt. Und das war damals ja genauso.
Mhm.
Und deswegen war für mich, also es hatte auch eine Erleichterung. Für mich war es total erleichternd. Und ich habe das dir hoch angerechnet, dass du das erzählst.
Ich habe echt Schiss davor gehabt und habe eben auch nochmal eine Scham gemerkt, als ich es hier erzählt habe.
Ja. Und das verstehe ich auch total. Und ich fand das ungeheuer schön. Und es war für mich ein ungeheures Vertrauens, ein Vertrauensbeweis.
Ja.
Und das war schön daran. Und vor allem dann eben nicht zu sagen, es ist nicht gar nicht relevant gewesen für die Beziehung, sondern eben doch, ich erkenne, dass es relevant ist. Und zwar sehr relevant sogar. Mhm.
Ja.
Weil es mich zeigt, weil es mich in meinem Verhalten, was ich mache, zeigt und weil es auch meine Scham zeigt,
genau.
weil ich bereit bin, irgendwie auch da durchzugehen und das in die Beziehung mit einzubringen.
Mhm.
Und das ist ja das, was Beziehung ausmacht, meiner Meinung nach.
Ja.
Also nicht nicht, dass ich sozusagen jetzt arbeite für die Beziehung und dass ich hier irgendwie tue und da tue, sondern dass ich bereit bin, mich echt so nackt auszuziehen, dass ich eigentlich denke, so, okay, das könnte jetzt auch sein, dass ich dafür total verurteilt werde und in die Wüste geschickt werde und ausgepeitscht werde.
Ja.
Und ich mache es trotzdem.
Ja.
Und das ist das, was...
Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht irgendwie so dem Zeitpunkt, als wir Therapie angefangen haben, eben halt das Gefühl gehabt hätte, okay, jetzt wird es relevant.
Mhm.
So. Also wenn ich das gesagt habe, bezog sich das auf die Jahre davor, weil das sozusagen mein Selbstschutz war, zu sagen so, okay, so, ich gehe, ich fange keine Affäre an, ich verwickle mich nicht in emotionale Dinge, die tatsächlich für die Beziehung relevant würden, sondern, und das waren ja wirklich, also es waren hilflose Versuche, die irgendwie, also die so alle 3 Jahre mal vorkamen, einmal, ne, so, und dann war irgendwie wieder 3 Jahre lang, hatte ich genug davon und hab's dann halt nochmal probiert, aber ja, und das war dann sozusagen halt mein Selbstschutz vielleicht an der Stelle, so, beziehungsweise, ja, schwer zu sagen. Also es hatte tatsächlich in Bezug auf, dass es, ja, wie sage ich das jetzt? Also es hatte eben halt in dem Sinne keine Relevanz, als ich halt keine Beziehung zu diesen Menschen hatte, ne? So, was mir jetzt gerade im Moment nochmal wichtig ist, das zu sagen, damit nicht so ein Eindruck entsteht, dass wir es grundsätzlich verurteilen würden, die Dienste eines Sexworkers oder einer Sexworkerin in Anspruch zu nehmen. Also da liegt jetzt kein moralisches Urteil drauf.
Ach, überhaupt nicht. Also
nee, ja.
Moralisch schon mal überhaupt nicht und aber auch emotional nicht. Also es ist nicht so, dass ich da auch nur im Ansatz irgendwie dann. Also ja, es hat mir nicht sowas gegeben, wo ich an mir selber zweifeln musste.
Mhm.
Und ich glaube, in dem Moment, wo ich an mir selber zweifle, dann erst beginne ich, dann beginnt da was an mir zu kratzen.
Mhm.
Und dann kommt sowas wie Eifersucht oder dann kommt sowas wie...
Aber du hast ja auch an mir nicht gezweifelt.
Nee,
also
genau.
In dem Sinne von, was, der geht zu Prostituierten, was ist das denn für ein Schwein? Also sowas war ja
dazu habe ich ja sowieso nicht geneigt.
Dazu hast du sowieso
ich habe ja
nicht
immer
geneigt.
Eher an mir gezweifelt. Und ich glaube aber auch nach wie vor oder mittlerweile, dass am Ende eigentlich diese eigene Zweifel vor allem einen eifersüchtig werden lässt oder einen plötzlich in, oder auch eben, dass eigentlich der eigene Zweifel dann auch den Zweifel an dem anderen wachruft. Mhm. Oder an die Ablehnung oder an die Wut oder sowas. Ne? Mhm. Es ist eigentlich, also am Ende ist es eigentlich, wo wir angefangen haben. Ne? Es ist eigentlich irgendwie dieser, diese Selbstverachtung oder dieser Selbsthass. Also es ist immer wieder, es hat ja eigentlich immer wieder mit mir selber zu tun. Mhm. Und für mich war das, also es ist eindeutig da so gewesen. Mhm. Für mich waren das wesenlose Leute, die absolut nicht sich irgendwo im Gedächtnis eingebrannt haben, sondern höchstens eben innerhalb dieser Dienstleistung. Mhm.
Ich merke, wie jetzt tatsächlich noch ein anderer Aspekt einspringt, der dann auch eine ethische Komponente hat, weil es natürlich keine wesenlosen Leute waren. Das sind durchaus Menschen. Und das ist so der einzige Aspekt, wo ich tatsächlich heute ja auch einen kritischen Blick drauf habe, wofür ich aber damals einfach also schlichtweg kein Bewusstsein hatte, weil es damals auch noch einfach nicht so Thema war, das Stichwort Freiwilligkeit in der Sexarbeit. So. Und ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass jede der 4 oder 5 Frauen, denen ich da begegnet bin, das wirklich freiwillig gemacht haben.
Okay, das ist ein anderes Thema.
Das ist ein ganz
anderes
Thema.
Wenn wir das jetzt irgendwie wieder in die Beziehung mit reinnehmen, dann kommen wir wieder ein bisschen durcheinander.
Das war mir einfach jetzt gerade einfach.
Natürlich. Also ich meine, vom Ethischen her ist es natürlich absolut daneben, wenn ich sage, es sind wesenlose Leute. Das war jetzt aber ganz klar auf die Situation gemünzt. Mhm. Ja. Also für mich in dem Moment spielt es tatsächlich einfach mal eine ganz andere Rolle, ob ich eben tatsächlich in diese Zweifel an mir gerate, weil da plötzlich eine andere Frau oder eine andere Person eine Rolle spielt, bei der emotional irgendwas aufgeht.
Ja.
Und wenn bei dir zum Beispiel emotional irgendwas aufgeht bei einer anderen Frau und bei mir das Gefühl entsteht, okay, da bin ich nicht in der Lage dazu, da springen dann genau diese Zweifel an, nicht zu genügen, nicht zu reichen, das, was wir letztes Mal hatten, dann passiert da was emotional bei mir. Mhm. Und vorher nicht.
Ja, ja. So gesehen war es dann doch nicht relevant.
Also aus anderen Gründen, ne? Aber ja, es hatte, also ist schon klar, ne?
Ja.
Genau, aber jetzt haben wir uns da vielleicht ein bisschen festgebissen, jetzt können wir ja mal weitergehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, also es ist mir jetzt so, während wir gesprochen haben, und das war für mich 2009 ein wichtiger Punkt, das auf den Tisch zu bringen. Und jetzt hat das einfach halt den Rattenschwanz der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten 15 Jahre, dass wir heute viel bewusster über das Thema Sexarbeit reden und dann in mir lauter Dinge anspringen, die einfach gesagt sein wollen.
Genau.
Wie zum Beispiel einfach, dass Freiwilligkeit einfach ein extrem relevantes Thema ist in Bezug auf Sexarbeit. Aber tatsächlich sprengt das den Rahmen.
Ja. Und es war damals vielleicht sogar noch anders. Aber wie gesagt, das sprengt den Rahmen.
Genau.
Ja, wollen wir sagen, reicht erstmal? Oder?
Ja, also ich denke, für 2009 reicht das erstmal. Und 2010 hat ja dann sozusagen mit den letzten Sitzungen der Paartherapie angefangen. Ja, ich glaube, dann lassen wir uns beim nächsten Mal einfach bei 2010 weitermachen. Soweit für heute. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
abonniert uns gern.
Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
findet ihr uns auf unserer Website
beziehungsperspektive.de.